Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In einem Gerichtsprozess, besonders wenn er der breiten Öffentlichkeit bekannt ist, interessiert die Prozessverfolger am Ende meistens, wie dieser Prozess ausgeht. Wird der Angeklagte verurteilt oder freigesprochen? Wie hoch wird die Strafe sein? Vor wenigen Wochen haben die Medien berichtet, dass Uli Hoeneß Ende nächsten Monats vorzeitig aus der Haft entlassen wird, nachdem er zuvor, so glaube ich, 3 Jahre in Haft verurteilt worden war. Also, das Spannende bei einer Gerichtsverhandlung ist sicherlich das Urteil. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat angeklagt. Sie hatten einen Gelähmten gesund gemacht und durch das Verkündigen des Evangeliums für Unruhe gesorgt. Sie wurden gefangen genommen und mussten sich nun vor dem Hohen Rat verantworten. Die spannende Frage ist nun, welche strafrechtlichen Konsequenzen wird dies haben? Werden sie schuldig gesprochen? Und falls ja, was werden die Folgen hieraus sein? Ich möchte dazu den Predigttext lesen, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist. Apostelgeschichte 4, die Verse 13 bis 22. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Die beiden standen dann nun ohne einen Strafverteidiger und sollten sich vor den Ältesten, Schriftgelehrten und hohen Priestern zu den Vorwürfen äußern. Und dies tat in eindrücklicher Art und Weise der Fischer Petrus. Der erste Punkt heute: der Freimut der Jünger Jesu. Der Hohe Rat hat die beiden vor sich gestellt, um zu erfahren, aus welcher Kraft und in welchem Namen sie die Heilung des Gelähmten bewirkt hätten. Hier tritt nun Petrus hervor, der sich in dieser Angelegenheit äußert. Die Schrift sagt, dass er voll des Heiligen Geistes war. Im Vergleich zu seiner letzten Begegnung mit dem Hohen Rat scheint Petrus wie umgewandelt zu sein. Nicht mehr von dem Petrus zu sehen, der Jesus 3-mal verleugnete. Ludwig hat vor 3 Wochen sehr anschaulich in seiner Predigt von der Veränderung des Petrus berichtet. Die Einlassungen des Petrus gipfeln in dem Satz Vers 12: Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Gemeint ist Jesus Christus. Für alle Menschen, die schon gelebt haben oder noch leben werden, gilt dies. Selig oder gerettet werden von dem Zorn Gottes können sie nur, indem sie an Jesus Christus glauben. Egal, ob 5, 8 oder 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Und das gilt auch für den Hohen Rat. Die Reaktion darauf war Verwunderung. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt über die Aussage Petrus. Vers 13: Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie verwundern sich darüber, dass die beiden einfache, schlichte, ungelehrte Leute waren, die noch nicht mal Theologie studiert hatten. Wie konnte Petrus solch eine Aussage machen? Die Profis in Fragen der Religion des Volkes waren doch eigentlich die Schriftgelehrten und Pharisäer. Hatten sie vielleicht etwas nicht mitbekommen? Sie wussten allerdings auch, dass die beiden mit Jesus gewesen waren, das heißt in seiner Nachfolge standen. Offensichtlich müssen sie dabei einiges gelernt haben. Ebenfalls auffällig ist, dass die beiden sich nicht einschüchtern lassen. In Vers 10 sagt Petrus sogar, dass dem Hohen Rat, ja, dem ganzen Volk Israel kundgetan sei, dass der Gelähmte durch Jesus gesund gemacht worden ist, und zwar jener Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Na, das ist mal eine mutige Aussage. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Angeklagter den Spieß umdreht und die Ankläger zu Angeklagten macht. Wenn dieser Vorwurf stimmt, dann müsste ja der Hohe Rat angeklagt werden, entweder wegen Mordes oder zumindest der Beihilfe des Mordes. Erstaunlich, der Petrus traut sich aber was zu. Zumal bei der Verurteilung Jesu deutlich wurde, dass der Hohe Rat nicht lange fackelt. So erkennen sie den Freimut des Petrus und auch des Johannes, der dem Ganzen nicht widerspricht. Petrus ist mutig und sagt frei heraus, was er denkt. Eine ältere Bibelausgabe übersetzt hier mit Freudigkeit. Ja, man merkt in Petrus eine gewisse Freude, fast schon innere geistige Überlegenheit an. Mit Jesus sind sie immer wieder in solche Situationen gekommen, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer darauf lauerten, wie sie Jesus anklagen könnten. Petrus und Johannes sind durch die Schule Jesu gegangen. Ich lese dazu einmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 8. Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte im Tempel und predigte das Evangelium, da traten zu ihm die hohen Priester und Schriftgelehrten mit den Ältesten und sprachen zu ihm: Sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er beantwortete und sprach zu ihm: Ich will euch auch eine Sache fragen. Sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Sie aber bedachten es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen, denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, wo sie her wäre. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die hohen Priester und Schriftgelehrten waren nicht so ehrlich, wie sie taten. Jesus hatte die schnell durchschaut und die passenden Antworten gegeben. Davon hatten Petrus und die anderen Jünger eine Menge lernen können. Und so redet Petrus auch nicht um den heißen Brei herum, obwohl er wusste, dass der Hohe Rat wahrlich ernst zu nehmen war. Petrus fürchtete nicht die Konsequenzen. Somit wird sein Freimut ersichtlich, er gibt ein freies Bekenntnis ab. Das fällt auf und verwundert. Allerdings hatte der Hohe Rat ein Problem. Vers 14. Sie sahen ja auch den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen. Also, dass Petrus und Johannes etwas bewirkt hatten, war nicht von der Hand zu weisen. Und dagegen wussten sie auch nichts zu sagen. Deswegen zogen sie sich zur Beratung zurück und ließen die Jünger hinausgehen. Hier ist es umgekehrt, wie in vielen deutschen Gerichtssälen üblich. In Deutschland werden Prozesse oftmals für eine kurze Pause unterbrochen und der Richter und die Schöffen verlassen den Saal, um in einem Nebenraum zu beraten. In unserem Text verbleibt der Hohe Rat im Raum und die Angeklagten müssen hinausgehen. Petrus und Johannes hatten, obwohl sie ungelernt waren, freimütig, ohne Einschränkung Zeugnis von Jesus und seinem Heil gegeben. Und es war auch völlig klar, dass die beiden Jünger in dieser Angelegenheit für die ganze Gemeinde in Jerusalem sprachen. Es gab damals nur eine Gemeinde in Jerusalem und die Gemeindeglieder standen hinter dem, was die führenden Männer taten, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Insofern vertraten Petrus und Johannes die Angelegenheiten der Jerusalemer Gemeinde vor dem Hohen Rat. Dies ist heute nicht mehr der Fall, dass eine Gemeinde für eine Stadt steht, auch nicht in Osnabrück. Am 25. Oktober des letzten Jahres, das ist der Osnabrücker Friedenstag, weil Osnabrück ist ja die Friedensstadt, wurde in der Katharinenkirche von der AKOS, das ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Osnabrück, der neue Ökumenepreis der AKOS überreicht. Und der Gewinner war die Flüchtlingshilfe im Rosenplatzquartier, gleich bei mir um die Ecke. Sollen wir nicht alles tun, und es ist ja noch genügend Zeit, dass in diesem Jahr der Gewinner Ludwig Rühle von der BEG Osnabrück heißt? Mitgliedskirchen in dieser Arbeitsgemeinschaft sind unter anderem die altkatholische Pfarrgemeinde, die Andreasgemeinde, die griechisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche, die serbisch-orthodoxe Kirche und die Adventisten und noch ein paar andere mehr. Sollten wir nicht bestrebt sein, möglichst mit einer Stimme zu sprechen für die verschiedenen Kirchen in Osnabrück? Sollen wir als Gemeinde nicht auch dieser Arbeitsgemeinschaft beitreten? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Denn was da stattfindet, ist ein Verrat am Evangelium. Da arbeiten Kirchen mit, die gar kein rechtes Verständnis davon haben, was überhaupt ein Christ ist. Wie tief ist die Christenheit gefallen? Wo ist das Schriftverständnis hin? Ein weiteres negatives Beispiel lieferte ebenfalls im vergangenen Jahr der Theologe Dr. Thomas Schirmacher, der als einziger evangelischer Vertreter an der Familiensynode im Vatikan teilnahm, dort als Vertreter der weltweiten evangelischen Allianz. Aus meiner Sicht muss ich sagen, dass er leider auch immer wieder im Zusammenhang mit Evangelium 21 in Erscheinung tritt. Am 3. November 2015 gab er der Welt am Sonntag ein Interview. Dort sagte er unter anderem, dass er jeden Tag zumindest 10 Minuten mit dem Papst gesprochen habe. Ich frage mich, wer das gemacht hat, ohne ihn als Heiligen Vater anzusprechen, wo Jesus doch eindeutig geboten hat, dass wir niemanden unter uns Vater nennen sollen auf Erden. Dann wünscht er sich, dass der Papst als weltweit prominentester Christ die Führer der großen Kirchen zum öffentlichen Gebet für die verfolgten Christen einlade. Weiter sagt er, dass der Papst in ethischen und politischen Fragen eine Sprecherfunktion für alle Christen ausüben könnte. Es gibt allein 1,2 Milliarden Katholiken und 600 Millionen Evangelikale weltweit. Bei diesen zwei genannten Beispielen, AKOS und Thomas Schirmacher, bin ich an Worte aus dem Propheten Jeremia erinnert worden. Und zwar Jeremia 23, die Verse 16 und 17. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihren verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber schauen wir auf uns. Die meisten aus unserem Umfeld werden wissen, dass wir Christen sind und sich wundern, dass wir zu so einer komischen Gemeinde gehen. Das war es dann meist auch schon. Man lässt sich gegenseitig in Ruhe. Doch wie verhältst du dich, wenn in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in der Schule oder Uni über Themen gesprochen wird wie Homosexualität, Abtreibung, Gender Mainstream, Evolution oder die aktuelle Flüchtlingskrise? Sagst du als Christ deine Überzeugung dazu oder weichst du aus? Vertrittst du auch bei solchen Fragen konsequent die biblische Wahrheit oder fürchtest du dich vor den Folgen, die daraus entstehen können? Ausgrenzung, schulische Nachteile, Schwierigkeiten im Job, Hindernisse auf der Karriereleiter, finanzielle Probleme. Wir können von Petrus und Johannes lernen, dass sie konsequent mit allem Freimut für die Wahrheit Jesu eingetreten sind. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Kommen wir nun zum zweiten Predigtpunkt, die Entscheidung des Hohen Rates. Ich glaube, mit diesem Auftreten Petrus haben die Mitglieder des Hohen Rates nicht gerechnet. Sie dachten, dass sie leichtes Spiel haben würden. Doch Petrus und auch Johannes standen fest in ihren Überzeugungen vor ihnen. Sie waren sich offensichtlich der Gegenwart Jesu gewiss. Also, was sollte der Hohe Rat jetzt machen? Sie forderten die beiden Jünger auf, den Saal zu verlassen, damit sie miteinander beraten können. Ich lese dazu noch mal die Verse 16 bis 18. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn das ein offenkundiges Zeichen, wie sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Ja, hört doch auf sie. Schaut den Gehalten an und werdet Mitglied der Gemeinde in Jerusalem. Im Grunde genommen stecken die Schriftgelehrten, Älteste und Pharisäer in einem Dilemma. Noch größere Probleme hatten sie bereits bei Jesus. Das Handeln Jesu, vor allem seine Wunder und Heilungen, waren ja nicht zu leugnen. Dadurch wurden nur noch mehr Menschen angezogen. Die Schriftgelehrten versuchten, dem Einhalt zu gebieten, indem sie behaupteten, Jesus vollbringe seine Taten in der Kraft des Teufels. Doch das war natürlich Unsinn. Nachdem Jesus gekreuzigt worden war, dachten sie, dass diese Angelegenheit nun endgültig geklärt sei. Und nun haben sie ein neues Problem, weil seine Jünger im Jerusalemer Tempel auftauchen und sogar einen Gelähmten gesund machen. Also fragen sie, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Vielleicht fragt ja manch ein Chef auch so, was sollen wir mit ihm machen, wenn er dauernd nur von Jesus erzählt? Der vergraut uns noch alle Kunden. Oder was ist denn mit der? Bei der Weihnachtsfeier geht sie früh nach Hause und bei Halloween macht sie gar nicht erst mit. Was tun mit solchen Menschen? Sind sie nicht lästig? Der Hohe Rat erkennt das Hauptproblem. Die Lehre ist ihnen eigentlich egal, solange sie nicht anderen davon erzählen. Das größte Problem stellte der geheilte Gelähmte dar, den viele Leute in Jerusalem kannten. Kein Wunder, wenn er vorher jeden Tag vor der Tür des Tempels gesessen hatte. Jetzt konnte er wieder laufen. Dass also ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen war, wurde allen Menschen bekannt, die in Jerusalem wohnten. Das konnte auch der Hohe Rat nicht leugnen. Deswegen nochmal die Frage, wenn doch die Mitglieder des Hohen Rates sehen, dass der Gelähmte im Namen Jesu gesund geworden ist, der ja vor ihnen steht, warum glauben sie dann nicht an Jesus? Und wenn du siehst, dass in Jesus das Heil verkündet wird und in seinem Namen Kranke geheilt werden, wieso glaubst du da nicht an ihn? Der Hohe Rat konnte nicht so tun, als hätte es den Gelähmten nie gegeben. Alles Volk kannte ihn. Wenn sie die beiden Jünger dafür bestraft hätten, dass sie einen Kranken gesund machen, welch eine Entlastung wäre das übrigens für die Krankenkassen gewesen, wenn das heute noch zahlreich passieren würde. Wenn sie die dafür bestraft hätten, dann hätten sie zu Recht das ganze Volk gegen sich. Schon um des Volkes willen konnten sie nicht verurteilt werden. Eigentlich müssten die Jünger noch eher einen Orden dafür bekommen. Gegen diese Tat konnte der Hohe Rat nichts mehr ausrichten. Doch sie wollten verhindern, dass sich sowas in Zukunft wiederholen würde. Aus Angst davor, sie könnten ihren Einfluss beim Volk völlig verlieren. So beschlossen sie, dass sie den Jüngern drohen würden, hinfort zu keinem Menschen mehr von Jesus zu reden, damit diese Lehre nicht unter dem Volk noch weiter ausgebreitet wird. Interessant, nur das Reden von Jesus scheint für die Ungläubigen schon gefährlich zu sein. Psalm 2, die Verse 1 und 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Der Hohe Rat lässt die beiden hereinrufen und teilt ihnen ihre Entscheidung mit. In einem deutschen Gerichtssaal müssen bei der Urteilsverkündung alle Anwesenden aufstehen. Hier standen wahrscheinlich nur Petrus und Johannes. Der Beschluss lautete, sie geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Das heißt, offensichtlich keine Strafe für ihr vermeintliches Vergehen im Tempel und für die Heilung des Gelähmten. Erstmal Erleichterung, oder? Ist das eine Auflage, mit der die Jünger leben können und die Gemeinde? Das ist in etwa so, als wenn wir diese Räumlichkeiten hier nur unter der Bedingung anbieten könnten, dass wir keine Predigt und Bibelstunde halten. Was sollten die Jünger von dieser Entscheidung halten? Haben wir nicht alle den Auftrag bekommen, alle Völker zu Jüngern zu machen? Auf der anderen Seite sollen wir aber auch der Obrigkeit gehorchen. Ich lese nochmal die Verse 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der Obrigkeit zu gehorchen ist in der Tat richtig. Doch es ist auch richtig, ihr mehr zu gehorchen als Gott? Wenn Jesus den Auftrag gibt, das Evangelium zu verkündigen, dann kann die Obrigkeit, die Verantwortlichen in Stadt und Land und Kirche, nicht hingehen und das verbieten. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 wird das sehr schön geschildert, wie Petrus und die Apostel sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Allerdings muss hierfür eine eindeutige Aussage Gottes vorliegen und es darf kein eigenwilliger Ungehorsam sein. Doch natürlich konnten die Jünger dieser Forderung nicht Folge leisten. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen Jesu gewesen, haben 3 Jahre lang ihr Leben mit ihm verbracht. Es ist klar, dass sie es nicht lassen konnten, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört hatten. Doch konnten sie das auch der Gemeinde gegenüber verantworten? Dauerhaft würde das nicht ohne Folgen bleiben. Diesmal waren sie noch mit einem blauen Auge davongekommen. War das schon das Ende für den vielversprechenden Gemeindebau in Jerusalem? Nach der Aussage der beiden Jünger bekräftigte der Hohe Rat noch einmal seine Entschlossenheit und drohte ihnen erneut und ließ sie dann gehen. Also, entweder Jesus weiter verkündigen und das nächste Mal bestraft werden, so wie das in vielen Ländern üblich ist, oder nur noch Sozialprojekte, Jerusalemer Tafel, aber dafür ein angenehmes Leben führen. Der Hohe Rat ließ sie gehen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Doch das nächste Mal konnten sie sagen: Ihr habt euch nicht an unsere Aufforderung gehalten. Das Volk jedoch lobte Gott für das, was geschehen war. Im Volk Israel war ja durchaus eine Frömmigkeit und Antenne vor Gott vorhanden. Sie lobten Gott. In Deutschland ist das anders. Man lässt sich gerne die christliche Nächstenliebe gefallen und freut sich schon auf das nächste Weihnachtskonzert. Doch wenn es ans Eingemachte geht, ist die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Wesentlichen bei den allermeisten dann nicht mehr so stark ausgeprägt. Da gelten Christen dann schnell schon mal als intolerant, fundamentalistisch oder homophob. Das damalige Volk lobte Gott für die vollbrachte Tat durch die Jünger an dem Gelähmten. Denn der Mensch war bereits über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Wir wollen Gott loben für seine gewaltigen Taten. Die Jünger waren jetzt wieder auf freiem Fuß. Doch wo sollten sie jetzt hingehen? Und wie sollten sie sich in Zukunft verhalten? Vielleicht erst einmal die Stadt wechseln? Was würde dann aus der jungen, stetig wachsenden Gemeinde werden? Über ihre anschließende Vorgehensweise berichtet Vers 23, der hier nicht mehr abgedruckt ist. Und da man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Wohl dem, der in solchen Situationen weiß, wo er hingehen kann, der weiß, wo sich die Iren versammeln, also die Gemeinde. Petrus und Johannes gingen zuerst zu den Christen in Jerusalem und teilten ihnen die Entscheidung des Hohen Rates mit. Es musste eine gemeinsame Entscheidung darüber getroffen werden, wie es nun weitergehen sollte. Und somit komme ich zum dritten Predigtpunkt, die Reaktion der Gemeinde. Nun, wie reagiert die versammelte Gemeinde auf den Bericht von Petrus und Johannes? Sie tun das, was häufig in der Kirchengeschichte und der Geschichte des Volkes Israel getan wurde. Sie erkennen die Situation und die damit verbundenen Schwierigkeiten und werfen ihre Anliegen auf den lebendigen Gott. Sie beten. In Vers 24 heißt es: Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Sie beten unter anderem dafür, dass es ihren Mitbrüdern auch weiterhin geschenkt würde, das Wort Gottes mit allem Freimut zu reden, trotz der Drohungen des Hohen Rates. Die Gemeinde lässt sich durch den Bericht der beiden Jünger nicht entmutigen und einschüchtern. Die Gemeindearbeit in Jerusalem und darüber hinaus soll weitergehen. Sie schütten ihr Herz vor Gott aus. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 16b, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Als David vom König Saul verfolgt wurde und der ihn töten wollte, nahm David Zuflucht im Gebet zu Gott. Psalm 59, die Verse 2 bis 5. Errette mich, mein Gott, vor meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Denn siehe, Herr, sie lauern mir auf. Starke rotten sich wider mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich habe nichts verschuldet, sie aber laufen herzu und machen sich bereit. Erwache, komm herbei und sieh daran. David wusste, dass er sein Leben ohne Gottes Eingreifen und Führung nicht meistern konnte. Er verbrachte viel Zeit im Gebet. Und auch wir dürfen wissen, dass unsere Gemeinde hier vor Ort nur weiter bestehen und auch wachsen kann, wenn der allmächtige Gott sie beschützt und segnet. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Er hat den Weg frei gemacht. Jesus Christus wurde gekreuzigt, um stellvertretend für uns unsere Sünde zu sühnen. Er hat auch unsere Krankheiten, Schwachheiten und Nöte mit ans Kreuz hinaufgetragen. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Er lebt, sein Thron ist jetzt im Himmel. Und jeder, der an ihn glaubt, darf sich im Gebet genauso an ihn wenden oder an den allmächtigen Vater wie David und die Christen der damaligen Gemeinde. Dies hatte Jesus ja seinen Jüngern verheißen, dass wenn er nicht mehr auf Erden ist, sie sich trotzdem an ihn wenden können und er sie hört. Dies haben sie immer wieder getan. Die ersten Christen verbrachten viel Zeit im Gebet. Die Reaktion der Gemeinde in Jerusalem damals, nachdem sie den Bericht vernommen hatten, war: Gut, dann lasst uns zusammen beten. Wir dürfen also unsere Anliegen immer wieder vor ihn bringen, auch unser Versagen. Vielleicht gerade, wo wir schlechte Zeugen Jesu gewesen sind. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns Freimut schenken möge. Wie die meisten wissen, habe ich jahrzehntelang in Essen-West gewohnt. Direkt gegenüber von uns steht eine evangelische Kirche, bezeichnenderweise die Lutherkirche. Und hinter der Kirche liegt ein kleiner Bolzplatz, der zum Gemeindegelände gehört. Hier haben wir oft Fußball gespielt. Zu der Zeit konnte ich noch länger als 10 Minuten spielen. Ich erinnere mich daran, dass mein Bruder und ich häufig auch alleine dort gespielt haben. Es gab ein ungeschriebenes Gesetz, dass zwischen 13 und 15 Uhr dort nicht gespielt werden sollte, aus Rücksicht auf die dort wohnenden Nachbarn. Das hat uns jedoch nicht sonderlich gestört. Aber den Hausmeister. Er sagte uns, dass er den Ball wegnehmen würde, wenn wir weiterhin zur Mittagszeit dort spielen würden. Naja, wir waren damals schon schnell genug und dachten, er wird weder uns noch den Ball erreichen. So haben wir einfach weitergespielt. Doch irgendwann rollte der Ball auf die Tür des Gemeindehauses zu. Die Tür ging auf, der Hausmeister nahm sich den Ball und schloss die Tür wieder zu. Nun, der Ball war weg und ohne Ball kein Spiel. Was sollten wir jetzt machen? Wie bekommen wir unseren Ball zurück? Wir gingen zu unserem Vater und erzählten ihm die ganze Angelegenheit und er regelte das dann für uns. Der Hausmeister und er kannten sich schon von früher, waren sogar mal Arbeitskollegen gewesen. Wir bekamen den Ball zurück. Unser Problem war gelöst. Mir ist bewusst, dass Vergleiche immer hinken. Aber wir sollten es genauso machen. Wenn unlösbare Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ auftauchen oder Probleme, welche die Gemeinde betreffen, dann sollten wir uns sofort an unseren himmlischen Vater wenden und die Angelegenheit von ihm ausbeugen. Er wird auf jeden Fall eine Lösung parat haben. Entweder er lässt die Schwierigkeit verschwinden oder er schenkt Weisheit, mit der Schwierigkeit richtig umzugehen. Die Christen in Jerusalem wussten, dass sie dem Hohen Rat nicht alleine und hilflos gegenüberstehen werden. Gott hat die Mitglieder des Hohen Rates nicht zur Einsicht kommen lassen. Die Christen werden weiterhin Freimut und Durchhaltevermögen benötigen. Die ganze Angelegenheit wird sich noch weiter zuspitzen. Doch sie haben das Eingreifen Gottes, Trost, Stärkung und Zuversicht durch ihn erfahren. Sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass sie von ihm abhängig sind. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, wir sind der Leib. Er wird seine Gemeinde nicht verlassen. Ich persönlich glaube, dass es für die wiedergeborenen Christen in unserem Lande, für die, die Jesus wirklich gehorsam nachfolgen wollen, zunehmend schwieriger wird. Sie werden Zeugenmut benötigen. Sie müssen mit Anschuldigungen, Verleumdungen und auch Drohungen rechnen. Sie werden Zuflucht finden müssen im Gebet, sowohl dem persönlichen als auch dem gemeinsamen. Wir dürfen Jesus von Herzen dankbar sein, dass er uns den Heiligen Geist von oben gesandt hat. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Wir haben eine Verbindung zu dem lebendigen Gott, dem Gott, der Himmel und Erde und alles geschaffen hat, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ihm sei Dank dafür. Im Jesaja-Buch wird uns geschildert, dass Bot des Königs Sanherib von Assyrien Hiskia, dem König von Juda, einen Brief überbringen. In dem Brief wird Hiskia gewarnt, sich nicht von seinem Gott betrügen zu lassen. Und er soll nicht denken, dass Sanherib ihn nicht überwältigen könnte. Die Reaktion des Hiskia lesen wir in Jesaja 37, die Verse 14 und folgende. Und als Hiskia den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete zum Herrn und sprach: Herr Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre doch. Herr, tu deine Augen auf und sieh doch. Höre doch alle die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu schmähen. Wahr ist's, Herr. Die Könige von Assyrien haben alle Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn sie waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Die haben sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du, Herr, allein Gott bist. Soweit Jesaja. Was sollte Hiskia dem König Sanherib schon entgegensetzen, der vorher schon einige Könige geschlagen hat? Er macht das einzig Richtige. Er breitet die ganze Angelegenheit vor Gott aus. Gott antwortet auf dieses Gebet und greift ein. Jesaja 37, Vers 21, da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was du von mir erbeten hast wegen des Königs Sanherib von Assyrien, habe ich gehört.